ARD Sounds.
Ich freue mich sehr heute auf die Flötistin, auf die Dirigentin, Pädagogin und nicht zuletzt auf die Festivalleiterin Dorothee Oberlinger. Herzlich willkommen.
Hallo.
Sie sind seit 2018 der kreative Kopf und auch das Herz der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci. Und in dieser Zeit haben Sie dem Festival ja nicht nur durch große Namen der internationalen Musikszene Glanz verliehen, sondern Sie sind auch neue Wege gegangen, um eine junge Generation an Musik heranzuführen mit verschiedenen Konzertreihen und mit Programmen, die den Dialog zwischen unterschiedlichen Kulturen suchen. Welche Rolle, Dorothee Oberlinger, spielt Musik heute im gesellschaftlichen Diskurs und welche Verantwortung tragen Festivals wie Ihres?
Ja, also natürlich ist das unser aller Auftrag, dass wir sozusagen den jungen Leuten auch einen Platz bieten, wo sie sich wiederfinden, wo sie ihre Lebenswelt wiederfinden und auch, dass wir den Spaß ihnen vermitteln können an der Musik. Sie vielleicht auch wegholen für eine Minute von Minecraft und vom Computer und man sozusagen sich im analogen Bereich bewegt. Und ja, viele haben ja auch schon Kontakt zur Musik, weil sie vielleicht ein Musikinstrument spielen, aber viele eben auch nicht. Und da liegt auch absolut unser Auftrag, da auch einen neuen Enthusiasmus vielleicht zu vermitteln.
Und aktiv zu werden, wenn Sie beispielsweise mit einer Reihe alte Musik in der Kita und im Klassenzimmer direkt reingehen, da, ja, wo die Kinder sind.
Ganz genau, also das ist uns auch sehr wichtig. Wir haben ja eine Reihe von Lunch-Konzerten, so nennt sich das. Das sind junge Ensembles auf dem Sprung in die Karriere, auf die Konzertpodien, also die vormals Studierende waren an europäischen Musikhochschulen und die gehen dann eben auch in Schulen und Kitas und erzählen von dem, was sie machen und begeistern da auch sehr. Und das ist zum Beispiel ein Format, was wir haben. Wir arbeiten jetzt in diesem Jahr auch zusammen mit dem Nano Science Center, weil es geht ja um das Licht.
Genau, und da komme ich auch gleich drauf. Mhm. Noch vorweg diese Frage vielleicht, was bei Ihnen, Dorothee Oberlinger, besonders auffällt. Sie spielen beim Festival ja gleich mehrere Rollen. Als Intendantin treffen Sie alle künstlerischen Entscheidungen und Sie sind gleichzeitig auch als selbst als Solistin und auch als Dirigentin Ihres Ensembles 1700 zu erleben. Wie gelingt es Ihnen, diese Doppelrolle auszufüllen oder zu spielen? Und wie sehr fließen dabei Ihre eigenen solistischen Vorlieben und Wünsche in die Planung ein?
Ja, ich glaube, das lässt sich natürlich nicht vermeiden, dass man auch seine eigenen Vorlieben einfließen lässt. Und natürlich gibt das auch einem Festival eine Handschrift, denke ich, für eine gewisse Zeit. Und natürlich bin ich auch immer froh, neue Dinge kennenzulernen und auch diese dann wieder einbringen zu können in das Festival. Ich finde es gar nicht so einfach, das zu vereinen, dass so ein Festival läuft mit so vielen Veranstaltungen, manchmal mehrere an einem Tag, mit Führungen, Konzerten, Projekten und dann vielleicht selber in Proben zu stecken und den Kopf dann sozusagen aufzuteilen. Deswegen habe ich jetzt in diesem Jahr gesagt, also ich dirigiere nicht die große neue Opernproduktion, sondern möchte einfach mal Zeit haben, zu den Konzerten zu gehen, zuzuhören, Zeit zu haben, mit den Künstlern zu sprechen, mit dem Publikum und da freue ich mich sehr drauf.
Und dennoch sind Sie in zwei, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in zwei Solokonzerten und einem Orchesterkonzert zu erleben.
Ja, genau. Also ich bin in einem Solokonzert mit Andreas Scholl gemeinsam, dem Countertenor. Und dann das andere Konzert, in dem ich Flöte spiele, ist mit dem Freiburger Barockorchester, auf das ich zum ersten Mal jetzt in diesem Jahr 2026 treffen werde und gemeinsam mit Sreten Manojlovic, dem Bariton. Es geht um Schatten und Licht. Seine Stimme ist natürlich der Schatten und ich bin das Licht mit der kleinen Flöte. Sozusagen. Und als Dirigentin bin ich mit dabei bei dem Oratorium von Georg Friedrich Händel, was er als ganz junger Mann geschrieben hat, in Rom, Il Trionfo del Tempo.
Sie haben es jetzt gerade gesagt, Sie sind das Licht mit der kleinen Flöte und Licht ist genau auch das Leitmotiv dieser Festivalausgabe. Übrigens gibt es ja ein kleines Jubiläum zu feiern, 35 Jahre Musikfestspiele Potsdam Sanssouci.
Ja,
das richtig. Licht ist, wie gesagt, auf diese Ausgabe gerichtet, sowohl auf der Bühne wie in der Musik, aber auch philosophisch wie mythologisch spielt das Licht eine wesentliche Rolle und nicht zuletzt in der Natur für den Fortbestand des Lebens. Also da eröffnen sich wirklich Themen und Perspektiven. Welche Aspekte des Lichts sind Ihnen besonders wichtig und wie spiegeln sich diese im Programm wider?
Ja, also man muss erst einmal sagen, ohne Licht gäbe es kein Leben. Und das muss man sich immer wieder klar machen. Die Erforschung des Lichts, also auch die rein physikalische Erforschung, die ist natürlich sehr viel jünger. Und das wird auch einfließen in unser Programm. Aber natürlich hat Licht sehr viele Facetten. Sie haben das eben schon gesagt, es hat auch eine philosophische Komponente. Man sagt in England zur Aufklärung Enlightenment oder in Frankreich Les Lumières, das Zeitalter des Lichtes sozusagen, der Erleuchtung. Und das wird natürlich eine Rolle spielen. Wir haben zum Beispiel auch die Schöpfung von Haydn und ja, es ward Licht.
Ich wollte gerade sagen, kennen wir alle. Akkord, dieser strahlende Akkord, das fällt einem natürlich als erstes ein, wenn es ums
genau.
Licht geht.
Aufklärung ist natürlich auch etwas, was nach Potsdam passt, weil natürlich auch Friedrich der Große aufklärerisch unterwegs war. Er hatte Voltaire bei sich am Hof und hat mit ihm philosophisch diskutiert. Und dann spielt das Licht natürlich auch eine Rolle überhaupt in der Musik. Es gibt ja auch Synästhetiker, die alles nur in Farben sehen. Es gibt Musik, die sehr lichtvoll ist und es gibt Musik, die sehr schattenvoll ist. Und dann gibt es natürlich die ganzen Geschichten, die die Musik erzählt, eben auch mythologische Geschichten. Das wird auch eine Rolle spielen. Also zum Beispiel die Göttin der Morgenröte, Aurora, die sich in einen Schäfer verliebt hat. Darum geht es in unserer Opernpremiere von Bononcini, gespielt von der Akademie für Alte Musik. Ja, also das ist zum Beispiel eine mythologische Figur oder auch Apoll, der Gott der Sonne, in unserem Eröffnungskonzert mit dem Ensemble Les Correspondances unter der Leitung von Sébastien Dossé.
Also Werke, die ums Licht kreisen, aber was auch bei Ihrem Festival besonders stimmungsvoll ist, Sie gestalten es ja rund um die Sommersonnenwende, also wenn das Licht auf der Nordhalbkugel seinen Höhepunkt erreicht. Zugleich nutzen Sie das natürliche Licht an besonderen Orten im Park von Sanssouci für die Konzerte. Welche Rolle spielen Park, Natur und Architektur als Spielorte und als Inspirationsquelle für Ihre Programmgestaltung?
Ja, wir haben eigentlich sogar das Programm so ein bisschen vom Morgenland in das Abendland gehen lassen oder auch von der Idee des Morgens und des Sonnenaufgangs, auch den Riten, die vielleicht damit verbunden sind, den Musiken, die damit verbunden sind, bis hin zur Abendstimmung, nicht nur der wirkliche Abend, wo es dunkel wird, sondern auch der Lebensabend. Ne? Also jetzt mal so gesprochen, in der ersten Hälfte des Festivals haben wir zum Beispiel ein Sonnenaufgangskonzert, da muss man wirklich sehr, sehr früh aufstehen mit Morgengymnastik und Musik zum Morgen mit Doppelflöte, mit griechischer, sehr mythologischer Musik. Und dann ganz am Ende zum Beispiel hört man die Kunst der Fuge von Bach, die er schon fast erblindet geschrieben hat und wirklich am Ende seines Lebens, auch ein bisschen als Essenz. Das beschreibt vielleicht schon so ein bisschen den Bogen. Und natürlich spielt das Licht eine enorme Rolle. Auch Potsdam ist ja eben umgeben von Wasser und Reflexion und auch eben von Lichtstimmungen in den Parks und das wollen wir natürlich auch mit einfangen. Zum Beispiel am ersten Wochenende kommt eine Gambistin zu uns, die das sonnige Versailles, also das Flanieren in den Parks wiedergibt und man kann sich richtig vorstellen, wie man dann in den Labyrinthen unterwegs ist, ganz früh am Morgen und sich neckt und sich hinterherläuft.
Also wirklich ganz sinnlich kann man hier auch Musik erleben. Jetzt haben Sie, Gott sei Dank, das freue ich mich wirklich, dass Sie auch jetzt schon ein paar Höhepunkte genannt haben, weil es sicher immer schwer ist, da Einzelnes herauszufinden. Vielleicht deshalb mal etwas allgemeiner gefragt, was soll beim Publikum nach diesem Festival im Inneren weiterleuchten, um beim Licht zu bleiben?
Ja, also bestenfalls soll es ein Gesamtkunstwerk sein von dem, was Potsdam eigentlich ist, ne? Mit dieser preußischen Stiftung der Schlösser und Gärten, also diesen Orten, die auch diese aufgehobene Grenze irgendwo haben zwischen draußen und drinnen. Das Drinnen ist im Draußen oder das Draußen ist im Drinnen ganz stark enthalten und dass man diese Eindrücke mit nach Hause nimmt. Es gibt aber auch noch eine Komponente, die vielleicht noch nicht so oft vorgekommen ist in der Vergangenheit. Das ist der Film. Denn ich möchte einfach daran erinnern, dass Potsdam eine
Filmstadt ist.
Hängt
das mit Babelsberg zusammen?
Genau. Ich meine, man muss sich vorstellen, was hier alles Großes an Filmen im Metropolis und so weiter, was hier entwickelt wurde, ne, mit den Anfängen des Films. Und der Film spielt eine große Rolle. Und deswegen werden wir einen ganzen Tag im Filmpark verbringen. Das Filmmuseum wird eine Rolle spielen. Es wird ein Opernfilm gezeigt werden, der in der Corona-Zeit entstanden ist. Eine Produktion, die ich dirigiert habe von Telemann. Eben, man kann in den verschiedenen Settings des Filmparks alte Musik erleben und auch selber was lernen über Filmmusik. Für Kinder, wir haben vorhin die Vermittlungsprojekte angesprochen, gibt es am ersten Wochenende gleich auch einen Familienworkshop zur Filmmusik. Ja, da ist so ein bisschen auch ein Aspekt, der sehr stark herausstechen wird in diesem Jahr.
Also ein Riesenbogen, wo für jeden, glaube ich, was dabei ist. Aber ich möchte die Gelegenheit nutzen, Dorothee Oberlinger, um auch jetzt nochmal vom Festival weg auf Sie zu sprechen zu kommen, auf die Blockflöte, auf Ihr Instrument. Die Blockflöte gilt ja für viele als Einstiegsinstrument in die klassische Musik. Auch für mich war das so. Und ich glaube, dadurch denkt jeder auch mitreden zu können. Und sie zeigt immer wieder, und das beweisen Sie ja auch, welche Ausdrucksmöglichkeiten in diesem Instrument oder diesen Instrumenten, muss man ja sagen, stecken, auch für die Musik der Gegenwart. Hm. Welche Reaktionen des Publikums bezüglich Ihres Instruments überraschen Sie da immer noch oder haben Sie überrascht im Laufe der vielen Jahre?
Ja, also ich kann eigentlich nur berichten von sehr überraschten Reaktionen. Ne? Manchmal kommen die Leute ja zum ersten Mal quasi in ein echtes Blockflötenkonzert und haben zum letzten Mal in der Schule Blockflöte gespielt.
Ja, glaube ich.
Und sind dann eben überrascht, was das Instrument kann und was es eigentlich bedeutet, wenn es sozusagen profimäßig gespielt wird. Und am wichtigsten ist mir natürlich, dass das Instrument berühren kann, und das kann es eben. Und ich glaube, das kommt durch seine Ehrlichkeit. Es ist ein ehrliches Instrument. Bach hat es auch so eingesetzt, zum Beispiel in seinem Actus Tragicus. Da geht es ja eigentlich um Transzendenz und auch um das Menschliche, auch um unsere Fehler und unsere Vergänglichkeit. Und die Flöte scheint mir ist manchmal die direkte Stimme sozusagen des Menschen, die hier eingesetzt wird. Und das kann auch was fast Naives manchmal haben oder Kindliches. Es kann aber auch ganz in die Tiefe gehen und etwas Ewiges haben, was auch ewig wahr ist. Und das hat die Flöte für mich. Und es macht mir einfach Spaß, da hineinzublasen, da drauf zu spielen. Es gibt so viele Flöten, das finde ich auch so schön, ganz kleine, ganz große.
Genau, von der Diskant bis zur Bassblockflöte.
Ja, genau, und man kann darauf singen, sprechen quasi. Man kann auch ganz verrückte, wilde Sachen damit machen. Sehr virtuos auch sein, fast perkussiv. Und für mich ist es ein Riesenspektrum, was dieses Instrument abbildet. Und ja, deswegen bin ich dabei geblieben.
War das gleich Liebe auf den ersten Ton bei Ihnen?
Bei mir schon, ja, absolut. Ich habe eine Flöte geschenkt bekommen von meiner Mutter und ich war dann wirklich nicht mehr davon wegzubekommen. Es war einfach ein sehr schönes Instrument, was sie mir geschenkt hat, was aus Holz mit einem sehr schönen Klang. Ich besitze das auch heute noch. Ja, also es war Liebe auf den ersten Blick. Und ich beobachte, dass viele Dirigenten auch Flötisten waren oder dann auch geblieben sind, so wie Giovanni Antonini oder Franz Brüggen. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, wir müssen auch mit der Flöte immer wieder Tricks anwenden, dass wir vorgeben, ein riesengroßes Crescendo zu machen, was wir eigentlich gar nicht können, weil das sich eher in einem dynamischen Mikrokosmos abspielt. Und diese Trickkiste, die nehmen wir sozusagen mit ins Orchester und da ist es auch sehr wirkungsvoll, die anzuwenden.
Schön, dass Sie es jetzt ansprechen, denn ich höre jetzt raus, es ist ja doch schwierig. Eines ist die technische Virtuosität und eine andere Herausforderung scheint mir auch so einen beseelten Klang herauszuholen aus diesen verschiedenen Flöten. Und dann sagen Sie auch dieses Perkussive oder auch, dass der vielleicht gar nicht so groß ist, dieser Radius. Welche sind für Sie die besonderen Herausforderungen Ihres Instruments?
Ja, also ich glaube, es ist wirklich das Zusammenspiel von Finger, Atem und Zunge. Also diese drei Komponenten erst einmal, dass die in einen Flow kommen, in einen ganz natürlichen Flow und dass der Klang ganz beweglich und dynamisch ist. Also wirklich wie beim menschlichen Gesang. Und da muss man sehr, sehr viele Tricks anwenden. Ne? Man arbeitet oft dann mit heißer, langsamer Luft und dann muss man die Finger so ein bisschen wegziehen und dann so ein Fade-out machen, die Vokalstellung im Mund verändern und so weiter. Das klingt jetzt sehr kompliziert. Aber wenn das irgendwann so natürlich kommt,
dass man dann gar nicht mehr nachdenken muss.
Dann kann der Klang wahnsinnig bewegend werden und er darf eben nicht starr sein oder so, sondern er muss diese Flexibilität haben. Und das übt man sein ganzes Leben.
Man hört also nie auf.
Also man hört nie auf, nein. Und das ist das Schöne daran, es wird nie langweilig.
In der Barockzeit, Dorothee Oberlinger, war die Blockflöte ja ein Instrument des höfischen Lebens, aber nicht nur. Ich finde diese Vorstellung so schön, dass in der Musikmetropole London eigentlich jeder Gentleman seine Flöte in der Brusttasche, so habe ich es gelesen, mit sich trug. Aber die Flöte ist eben nicht nur dieses kleine Instrument. Wir haben ja gerade drüber gesprochen. Das ist eine ganze Familie. Wie viele Flöten spielen Sie und auf welcher fühlen Sie sich am wohlsten?
Das ist schwer zu sagen, auf welcher. Mhm. Das kommt immer auf den Anlass an. Also ich habe ungefähr 100 Flöten und es sind eben kleine und große Flöten. Also eine Garkleinflöte ist nicht viel größer als mein Zeigefinger und eine Suppersflöte, die besitze ich jetzt, ne, die ist ungefähr so groß wie ich, aber es gibt auch Flöten, die überragen mich. Die haben wir zum Beispiel am Mozarteum in Salzburg. Dann gibt es die unterschiedlichen Flöten aus den Jahrhunderten, also vom Mittelalter über die Renaissance, den Barock bis zu ganz neuen Entwicklungen, die man auch zum Beispiel elektronisch noch verstärken kann, auch mit Synthesizer-Effekten ausstatten kann. Da gibt es nichts, was es nicht gibt, würde ich sagen. Und dann haben die Flöten natürlich auch ihren Klang gewechselt über die Jahrhunderte. Und das ist auch das Tolle. Also die früheren Flöten sind grundtöniger, weil man sie gerne im Chor gespielt hat. Die sollten schön verschmelzen und dann im Barock sollten sie brillant klingen, weil sie gerne als Solo-Instrument eingesetzt wurden. Die haben dann eine ganz super leichte, brillante Höhe und so weiter. Und das ist auch das Tolle, dass sie so unterschiedlich sind.
Neben ihrer solistischen Tätigkeit, habe ich ja vorhin gesagt, sind sie auch als Dirigentin aktiv. Gibt es Unterschiede in der Herangehensweise, wenn Sie Ihr Ensemble 1700 leiten im Vergleich zum Spielen als Solistin? Und welche Perspektiven eröffnen sich Ihnen dadurch?
Ich glaube, so weit weg von meinem Spiel als Flötistin und ich stehe sozusagen vor dem Ensemble und spiele ein Flötenkonzert, ist es dann nicht mehr, dass ich da als Dirigentin stehe und eine Oper zum Beispiel leite. Denn auch als Solistin muss ich eine Idee haben, nicht nur von dem, was ich mache, sondern von dem, wie der Gesamtklang ist und wie man miteinander kommuniziert und so weiter. Bei der Oper zum Beispiel sind die Herausforderungen, dass man jetzt einen Text hat, man hat, wenn eine Inszenierung da ist, noch die Regie und es kommt alles zusammen. Und das als Gesamtkunstwerk zu verbinden, das ist eine Herausforderung, aber das macht einen wahnsinnigen Spaß natürlich. Und für mich ist es eine große Inspiration, mit Sängern zu arbeiten, weil ich dafür auch wieder für mein Instrument lerne. Also wie kann man eine tolle Phrase gestalten und einen Bogen, einen ganz langen Bogen über eine Phrase machen und auch rein vom Klang der Stimme. Also sowas nimmt man sich natürlich mit für sein Instrument.
Neben Ihrer Beschäftigung mit Barockmusik widmen Sie sich ja auch immer wieder der zeitgenössischen Musik. So waren Sie unter anderem an dem 2009 erschienenen Album Touch des Schweizer Popduos Yellow beteiligt. Wie erweitern solche Projekte Ihr künstlerisches Spektrum und welche Rolle spielt die Blockflöte in diesem Kontext?
Ja, die Blockflöte ist natürlich ein sehr experimentelles Instrument, weil sie eben keine Klappen hat. Man könnte sagen, fast wie so die ethnischen Flöten, Brüder und Schwestern, wie die persische Nai oder die Shakuhachi in Japan. Also ohne Klappen, nur mit Löchern. Man kann so Slide-Effekte machen oder alle möglichen Flatterzungen, Obertoneffekte. Also viele, viele Sachen, die auch in der Weltmusik sozusagen vorkommen. Und deswegen wird die Flöte eigentlich auch gar in der neuen Musik eingesetzt. Und die Arbeit mit Yellow war auch interessant, weil Boris Blank eigentlich keine Noten liest, sondern er arbeitet wirklich nur mit Bildern, sehr starken Naturbildern und Klangflächen. Und er mir sehr genau beschrieben hat, was er haben will und mir diese harmonischen Flächen vorgespielt hat, die er schon als elektronische Vorlage machte. Und ich habe dazu improvisiert und das hat mich total befreit. Also ganz wegzugehen von einem Notentext und nur mit dem Klang und dem Bild zu arbeiten. Das ist für mich eine ganz neue Herangehensweise.
Bevor jetzt die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci starten, da erscheint Ihr neues Album. Und zwar mit dem Titel Five Seasons mit dem Lautenistin Edin Karamassow. Welches ist denn für Sie die fünfte Jahreszeit?
Ja, also das hat Kurt Tucholsky mal so schön in der Weltbühne, das war eine Zeitung in den 20er Jahren, beschrieben, dass das der Moment ist, wo man merkt, es verändert sich was. Der Sommer geht zur Neige, die Blätter sind kurz vorm etwas bräunlich werden. Und er beschreibt das als eine Art Stillstand, Nachsinnen von dem Schönen, Warmen, was war, vorausschauen in das Ungewisse, was kommt. Also der Moment, wo man realisiert, das Jahr wird jetzt gleich kippen. Und das ist natürlich so eine gewisse Melancholie auch. Und wir haben ein Stück gefunden von der englischen Komponistin Imogen Holst, die Tochter von Gustav Holst. Genau. The Fall of the Leaf, was wir bearbeitet haben für unsere Instrumente, was genau diese Melancholie beschreibt, ausgehend von einem alten englischen Volkslied. Und das steht genau in der Mitte des Albums zwischen Vivaldis vier Jahreszeiten, also nach dem Sommer. Mhm. Und beschreibt eben, ja, das eigentlich auch schöne Melancholische, aber auch ein bisschen, dass der Mensch sich bewusst wird darüber, dass eben das Leben endlich ist und dass wir vergänglich sind. Genau.
Und eine abschließende Frage. Erinnern Sie sich an Ihr erstes Erlebnis mit Musik, Dorothee Oberlinger?
Da muss ich nachdenken. Ich kann es leider nicht genau sagen. Es ist eigentlich so ein Konglomerat von ganz vielen Eindrücken. Ich bin in einem Pfarrhaus groß geworden. Also der Chorgesang, ich habe schon mit 7 dann teilgenommen daran. Und die LPs, die bei uns liefen, damals schon Hann und Kur und Franz Brüggen. Und die Kirchenmusik, die man gemacht hat. Die Musik zu Hause, die Hausmusik. Also irgendwie war alles Musik, aber ich habe nicht groß darüber nachgedacht. Es war für mich ganz normal, dass es so war.
ARD Sounds.